Der S3-Podcast.
Niemand kann sich seinen Alltag ohne E-Mail vorstellen und schon gar nicht ohne Telefon. Wir sind immer verbunden. Die Netzwerktechnologie bestimmt unser Leben. Was würde passieren, wenn jemand das Netzwerk absichtlich kaputt macht? Für so eine Aktion gibt es einen Begriff: Cyberwar. Man führt Krieg nicht mit Bomben, sondern mit Bytes. Ich gehe der Frage nach, wer so einen Cyberwar führen kann und wer überhaupt ein Interesse daran hat.
Singapur ist weiterhin vom Internet abgeschnitten. Seit gestern überfluten unzählige Zugriffe aus dem Ausland das Netzwerk. Alle großen Internetseiten des Landes brachen unter der Last zusammen. Der Unterbruch zweier Unterseekabel zwischen Amerika und Asien hat zu einer Überlastung des Internets geführt. Nach dem Unterbruch zweier Unterseekabel zwischen Asien und Amerika fällt nun auch die Verbindung von Asien nach Europa aus. Die Bruchstelle befindet sich in der Nähe von Alexandria an der ägyptischen Mittelmeerküste. Damit sind nun gleichzeitig vier große Netzwerkverbindungen zwischen Asien, Amerika und Europa gekappt. Das Internet und das internationale Telefonnetz sind komplett überlastet. Die schweren Störungen im internationalen Datenverkehr haben zu erheblichen Kursstürzen an den Börsen geführt. An der Grenze zwischen Nord- und Südkorea gibt es möglicherweise größere Truppenbewegungen.
Input. Das ist ein Input über Risiken, über Bruchstellen, über internationale Abhängigkeiten. Wir leben in einer vernetzten Welt. Die Vernetzung macht vieles möglich, was im Alltag angenehm ist und was die Weltwirtschaft zusammenhebt. Informationen fließen blitzschnell rund um den Globus und unser Wohlstand hängt davon ab, dass die Informationen weiter fließen. Frei, ungehindert, Tag und Nacht, das ganze Jahr. Die Infrastruktur, die diese Informationen am Laufen behalten, die ist komplex. Hunderttausende von Kilometern von Kabel quer durch die ganze Welt. Computersysteme, ein Haufen komplizierte Technik. Und wir kennen es alle aus unserem Alltag, die komplizierte Technik, die gibt manchmal den Geist auf. Sich gegen diese Art von Problemen zu schützen, das ist schon schwierig genug. Was, wenn jetzt noch jemand ein bisschen anhilft, zum Beispiel ein wichtiges Kabel durchschneidet? Wir schauen an, was so jemand für Schaden könnte anrichten. Aber wir wollen hier nicht einfach die grosse rote Warnlampe anstellen. Wie immer bei einer Risikoanalyse muss man sich überlegen, was hat denn jemand davon, das Kabel durchzuschneiden? Nur weil man etwas machen kann, heisst das ja noch nicht, dass man es dann auch wirklich macht. Durch die Sendung durch hören wir immer wieder kurze Nachrichten. Kein Grund zur Sorge, diese Nachrichten sind frei erfunden. Wie nah an der Realität das sind, auf das gehen wir dann noch ein, später in der Sendung. Jetzt hören wir gerade mal rein. Es wäre Freitag, wir würden das Radio anstellen, um Nachrichten zu hören, und dann könnte es so tönen.
In Singapur ist das Internet seit heute Morgen weitgehend zusammengebrochen. Die offiziellen Seiten der Regierung von Singapur sind nicht mehr erreichbar. Ebenso wenig die der größten Zeitungen des Landes und der Development Bank of Singapore, der größten Bank in Südostasien, wie verschiedene Nachrichtenagenturen melden. Offenbar werden diese und viele andere lokale Websites mit unzähligen Zugriffen aus dem Ausland überflutet. Die meisten Websites sind unter dem plötzlichen Ansturm zusammengebrochen. Computerexperten sprechen von einer gezielten Aktion, können bis jetzt aber keine Angaben machen zum Ursprung des Angriffs. Singapur ist ein wichtiger Bankenplatz in der Region. Entsprechend nervös reagieren die Börsen. Der Nikkei-Index in Tokio fiel um 2,8%. Singapur ist weiterhin vom Internet abgeschnitten. Seit gestern überfluten unzählige Zugriffe aus dem Ausland das Netzwerk. Alle großen Internetseiten des Landes brachen unter der Last zusammen. Das behindert insbesondere den Bankenplatz Singapur. Die größte Bank des Landes, die Development Bank of Singapore, kann nicht mehr alle Geschäfte abwickeln. In der Stadt sind die meisten Geldautomaten ausgefallen. Auch ausländische Banken sind betroffen, konnten ihre Geschäfte bisher aber auf Umwegen trotzdem erledigen. Das bestätigten Credit Suisse und UBS auf Anfrage. Computerspezialisten sprechen von einer gezielten Aktion, konnten bisher aber nur einen Teil der Angriffe zurückverfolgen. Sie nennen als Ursprung vor allem Rechner in Amerika und China. Weiterhin ist jedoch unklar, wer hinter den Angriffen steckt. Deshalb hält die Nervosität an den Börsen an. Nach dem Einbruch des Nikkei gestern sind auch die großen Börsen in Europa und an der Wall Street abgestürzt. Der Nikkei-Index der Börse in Tokio hat sich stabilisiert. Das stimmt auch die Börsen in Europa und Amerika verhalten optimistisch. Ausgelöst wurde der Kurssturz durch einen Internetzusammenbruch in Singapur. Dort hat sich die Lage aber noch nicht entspannt. Die provozierte Überlastung des Netzwerks hält an. Deshalb entschloss sich das Informationsministerium in der Nacht auf heute, sämtliche Internetleitungen zu kappen, die Singapur mit dem Ausland verbinden. Damit können zwar nationale Verbindungen wieder normal hergestellt werden, alle Geldautomaten funktionieren, der Bankenplatz Singapur bleibt aber weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Einige kritische Verbindungen ins Ausland werden über Satelliten aufrechterhalten. Das ist aber technisch aufwendig und teuer. Wer die Urheber des Angriffs sind, ist nach wie vor völlig offen.
Das wäre also der Anfang von unserem frei erfundenen Szenario. Singapur, ein kleiner Stadtstaat in Südostasien, wäre für ein paar Tage von der Außenwelt abgeschnitten, einmal auf dem Internet. Das Szenario ist sehr nahe an der Realität. Es ist nämlich schon mal passiert. Das Jahr in Estland. Angefangen hat alles mit einem Soldatendenkmal. Das Denkmal ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt worden, mitten im Zentrum von Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Für die gefallenen Soldaten der Roten Armee, die aus Sicht der Sowjetunion Estland aus den Klauen von Nazi-Deutschland befreit hat. Wo der Zweite Weltkrieg vorbei war, sind die sowjetischen Soldaten aber nicht etwa abgezogen, sondern noch fast 50 Jahre lang geblieben. Und darum ist das Denkmal für die Esten zu einem Symbol für die sowjetische Besatzung geworden. Estland ist ein kleines Land, flächenmässig ziemlich genauso klein wie die Schweiz und mit weniger als einem Fünftel der Einwohner. Russland ist immer noch der grosse Nachbar im Osten. Und darum hat man erst anderthalb Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit der Sowjetunion den Mut gehabt, etwas mit dem Denkmal zu machen. Ende April hat man es abmontiert und auf einen Soldatenfriedhof außerhalb von Tallinn verschoben. Die russischen Diplomaten haben scharf protestiert. Noch heftiger war aber die Reaktion der russischen Minderheit in Estland selber. Rund ein Viertel der Einwohner von Estland sind Russen und die einen fühlen sich schon länger im Alltag benachteiligt. Das Abmontieren des Denkmals ist für sie zu einem Symbol geworden, dass sie auch in der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Der Frust hat sich in tagelangen Strassenkrawall und Plünderungen entladen. Nach ein paar Tagen hat die Polizei die Lage im Griff gehabt. Man hat die Fenster wieder eingelasert, die Warthäuschen an den Bushaltestellen wieder aufgestellt. Dann ist es aber erst losgegangen. Plötzlich sind Internetseiten der estnischen Regierung nicht mehr erreichbar gewesen. Und nicht nur die, auch die Seiten der grossen Zeitungen nicht, die der wichtigsten Banken. Die Probleme sind nicht schlagartig und gleichzeitig auftaucht. Erst im Laufe der Woche hat man dann begriffen, ganz Estland ist das Ziel von einem Denial-of-Service-Angriff geworden. Was ist ein Denial-of-Service-Angriff? Wenn man im Internetbrowser eine Webseite aufruft, zum Beispiel drs.ch, dann verbindet sich der PC auf einen Server und stellt dem Server mehrere Anfragen. Gib mir bitte die erste Seite, gib mir alle Bildchen auf dieser Seite und so weiter. Und der Server, ein Computer irgendwo in einem Rechenzentrum, folgt und liefert die Dateien aus, so schnell wie er kann. Wenn jetzt ganzen Haufen Leute gleichzeitig versuchen, DRS.ch anzuschauen, dann kommt der Server irgendwann nicht mehr an. Die Zeit wird langsam. Und wenn es wirklich viele Anfragen sind, dann kann der Server die einzelnen Anfragen nicht nur nicht beantworten, er kann sie nicht einmal mehr entgegennehmen. Und dann sieht es für uns so aus, wie wenn der Server komplett aus dem Netz verschwunden wäre. Genau das passiert bei einem Denial-of-Service-Angriff. Ein Server wird mit so vielen Anfragen überflutet, dass er den Geist aufgibt und aus dem Netz verschwindet. Aber grosse Server sind sich eigentlich gewöhnt, dass ganz ein Haufen Anfragen von vielen Leuten gleichzeitig kommen. Dass die in Knie gehen, braucht es ein bisschen mehr. Das kann man sich besorgen. Das macht man so. Man schickt zum Beispiel E-Mails an ganz viele Leute mit einem Link drin. Und wenn die Leute unvorsichtig sind und auf den Link klicken, landen sie auf einer präparierten Internetseite, die sofort im Hintergrund heimlich ein Programm installiert. Und mit dem Programm kann der Angreifer die PCs fernsteuern, ohne dass die Besitzer das merken. Jetzt braucht es nur noch Geduld. Die Angreifer sammeln eine Maschine nach der anderen ein. Und all die gesammelten Maschinen zusammen sind ein sogenanntes Botnetz. Es gibt Leute auf der Welt, die in so Botnetz mehr als 1 Million Computer gesammelt haben. Jetzt gibt der Angreifer sein Ziel ein, zum Beispiel eben die Webseite drs.ch. Und dann fangen all die fremden Computer an, wie wild auf drs.ch zuzugreifen, bis die Webseite in die Knie geht. Wehren kann man sich gegen so einen Angriff eigentlich nur, wenn alle zusammenarbeiten. Der Betreiber von einer Webseite allein hat meistens keine Chance. Die verschiedenen Internetprovider müssen den Datenverkehr anschauen, der bei ihnen vorbeifliegt. Und wenn sie merken, das sind eben so wild gewordene Bots, dann können sie die unterbrechen. Aber meistens sind all die ferngesteuerten Bots rund um die ganze Welt verteilt. Bei einem grossen Angriff müssen also sehr viele Internetprovider gut zusammenarbeiten. Gehen wir wieder zurück auf Estland. Die Esten sind sich gewöhnt, dass das Internet funktioniert. Fast die Hälfte der Esten liest die Zeitung auf dem Internet. Mehr als 90% erledigen ihre Bankgeschäfte per Internet. Und das Internet war plötzlich im ganzen Land komplett überlastet. Es hat eigentlich nichts mehr funktioniert. Es ist so weit gegangen, dass in der Hauptstadt Bankomaten ausgefallen sind. Estland ist angegriffen worden, statt mit Panzer oder Flugzeug, mit eben einem Denial-of-Service-Angriff, und zwar mit einem nach dem anderen. Und weil das Internet für die meisten Esten zum Alltag gehört, sind auch alle betroffen gewesen. Dass es ein gezielter Angriff ist, das ist schnell klar gewesen. Nicht so klar, wer steht dahinter. Das ist bei Denial-of-Service-Angriff immer so. Man sieht zwar ziemlich leicht, wo all die einzelnen Anfragen herkommen. Die kommen ja aber eben von PCs, von Leuten rund um die ganze Welt, die meistens nicht einmal merken, was da gerade abläuft. Viel schwieriger ist es, sicher zu sagen, wer den ganzen Angriff ausgelöst hat. Die Regierung von Estland war sich lange sicher gewesen, der Angriff kann eigentlich nur von jemandem kommen, Russland. Die Esten haben behauptet, dass die russische Regierung oder der russische Geheimdienst den Angriff ausgelöst hat. Oder koordiniert oder mindestens unterstützt. Das hat man bis heute nicht beweisen. Die meisten Experten halten das auch für unwahrscheinlich. Man geht eher davon aus, dass lockere Gruppierungen von russischen Nationalisten dahinter stecken. Böswillige Hacker, die im Konflikt um das Soldatendenkmal Stellung bezogen haben. Angefangen haben ein paar wenige und mit der Zeit sind dann mehr Gruppen dazugekommen und die haben ihre Angriffe untereinander koordiniert. Die Angriffe haben von Tag zu Tag dann zugenommen und nach ein paar Tagen hat man keine andere Wahl mehr gehabt, als Estland vom Rest vom Internet abzuhängen, die Leitungen ins Ausland zu kappen. Estland ist für die Welt aus dem Internet verschwunden. Es ist eine Weile gegangen, bis sich die Fachleute in Estland untereinander abgesprochen und koordiniert haben und bis sie Kontakt zu Kollegen im Ausland aufgebaut haben. Erst dann konnte man sich an die Verteidigung machen, analysieren, wo die Angriffe herkommen, welche Botnetz das beteiligt sind und eben versuchen, die Datenflut schon zu unterbrechen, bevor sie Estland überhaupt erreicht. Und dann, nicht ganz 3 Wochen nach dem ersten Angriff, haben sie aufgehört, so plötzlich, wie sie angefangen haben. Die grossen Botnets, die eigentlich den grössten Anteil an den Angriff hatten, die haben sich nach genau 2 Wochen wieder ausgeklinkt. Die Botnetze, die sind zum Teil bekannt. Normalerweise werden sie gegen Geld an Kriminelle vermietet. Zum Beispiel an Leute, die ganzen Haufen Spam-E-Mails verschicken wollen und für das ganzen Haufen Computer brauchen, die man nicht zurückverfolgen kann. In diesem Fall gibt es Hinweise, dass die Besitzer dieser Botnetze Russen sind. Man mutmaßt in der Fachwelt, dass vielleicht Grossväter haben, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben oder dass sich von dem nationalistischen Aufruhr anstecken lassen haben. Und dann haben sie eben ihre Botnetze für den Angriff auf Estland gratis zur Verfügung gestellt, sozusagen ihren Beitrag zu der Verteidigung vom Vaterland.
Input.
Das Beispiel von Estland wird gern als der erste Fall von einem Cyberwar bezeichnet. Für die Esten, die da zumindest in diesem Internetsturm gesessen sind, hat es einmal so ausgesehen. Ein Angriff auf ihr Land, möglicherweise von einem anderen Staat. Und gerade von dem Staat, wo man sowieso schon ein angespanntes Verhältnis hat. Wenn man Cyberwar streng definiert, dann geht es um einen Angriff von einem Staat gegen einen Staat. In Estland geht man heute aber eigentlich davon aus, dass Russland nicht direkt beteiligt war. Es wäre dann also eher ein krimineller oder ein terroristischer Akt gewesen. Es ist aber eben schwierig, den Angreifer genau zu benennen. Zuerst habe ich mich mit Marc Henauer getroffen. Marc Henauer arbeitet beim Bundesamt für Polizei. Er ist zuständig für Internetkriminalität und Informationssicherung. Wenn es in der Schweiz einen ähnlichen Angriff gäbe wie der auf Estland, dann wären Marc Henauer und seine Leute zuvorderst dabei, würden analysieren, wo kommt's her, würden im Land und mit Kollegen im Ausland die Abwehr koordinieren. So ein Angriff wäre auch in der Schweiz möglich. Einfach ist es allerdings nicht.
Das Schöne am Internet ist, es ist enormstens redundant und es findet dann meistens irgendeinen Weg. Also wenn sie dann eine Lösung findet, man sicher mit ihren Internet-Service-Provider im Land selber, dann ist das sicher schon mal gut, wenn sie dort gut koordiniert sind. Und wenn sie natürlich dann international eine Unterstützung bekommen, dann kann man sicher etwas finden, was auch jetzt lang passiert ist.
Und die Koordination, die ist für Marc Henauer der entscheidende Faktor. Je besser die läuft, desto besser kann man sich gegen einen Angriff wehren. Die Grösse des Landes zum Beispiel ist weniger wichtig. Neu aus der Sicht eines Bundesbeamten ist, dass es da nicht nur um eine Koordination von Staaten untereinander geht. Man muss auch gut mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, mit Internetprovider, mit Telekom-Unternehmen. Und?
Es muss nicht einmal nur der öffentliche Sektor mit dem privaten Sektor vernetzt sein. Es muss vor allem auch der private Sektor eben untereinander vernetzt sein, dass man dort einen relativ schnellen Informationsaustausch hat.
Wenn man die Koordination gut anbringt, dann kann man sich also wehren gegen so einen Angriff. Was man bei allem Trubel nicht vergessen darf, die Angriffe in Estland sind nicht einfach aus dem Nichts gekommen, sondern ein Teil von einer längeren Krise gewesen. Und die Dauer von so einem Angriff ist beschränkt. Je besser die Koordination unter den Verteidiger läuft, desto schwieriger wird es für einen Angreifer, seine Aktion am Laufen zu halten. Also, ein Angriff wie der in Estland ist möglich und kann viele treffen. Aber die Auswirkungen von so einem Angriff sind meistens nicht schwerwiegend. Ist das mit dem Cyberwar also gar nicht so ein Problem? Oder gibt es noch heiklere Punkte? Das schauen wir an, aber zuerst ein bisschen Musik. Da ist der Edwin Starr mit seiner Anti-Vietnam-Kriegshymne «War». Das ist das Input über Cyberwar. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir gehört, wie ein gezielter Angriff das Internet von einem ganzen Land lahmlegen kann. Genau das ist auch in unserem frei erfundenen Szenario passiert. Singapur war über das Wochenende vom Internet abgeschnitten. Jetzt wäre Montag. Hören wir doch nochmal rein, was jetzt als nächstes passieren könnte.
Zwei Unterseekabel, die Japan und China mit den USA verbinden, sind unterbrochen. Die beiden Kabel übertragen beinahe den gesamten Telefon- und Datenverkehr zwischen dem amerikanischen und dem asiatischen Kontinent. Dieser Datenverkehr wird nun via Atlantik und Europa umgeleitet, was möglicherweise auch hierzulande zu spürbaren Überlastungen führen könnte. Die amerikanischen Behörden konnten bisher keine Ursache für den Unterbruch nennen. Die zwei Unterseekabel an der amerikanischen Westküste liegen gut 1000 Kilometer auseinander. Die verantwortlichen Beamten zweifeln deshalb daran, dass die Kabel zufällig beschädigt wurden, zum Beispiel durch Schleppnetze. Erdbeben wurden ebenfalls keine registriert. Der Unterbruch zweier Unterseekabel zwischen Amerika und Asien hat zu einer Überlastung des Internets geführt. In Amerika, Asien, aber auch Europa sind Datenverbindungen seit heute Mittag unstabil und spürbar langsamer als gewohnt. Die Börsen haben bereits reagiert. Der SMI liegt momentan 3% unter dem Wert zu Handelsbeginn. Auch an der Wall Street wird ein Einbruch erwartet. Inzwischen gehen die amerikanischen Behörden von einem gezielten Sabotageakt aus. Erste Untersuchungen zeigen, dass die Kabelbrüche nicht von Fischerbooten oder Seebeben verursacht wurden. Amerikanische Medien berichten von Spuren einer Bombenexplosion. Diese Information wurde aber von offizieller Seite nicht bestätigt. Auch zur Dauer des Unterbruchs konnten die amerikanischen Behörden noch nichts sagen. Eine Reparatur der Unterseekabel ist möglich, allerdings abhängig von gutem Wetter und ruhiger See. Nach dem Unterbruch zweier Unterseekabel zwischen Asien und Amerika fällt nun auch die Verbindung von Asien nach Europa aus. Die Bruchstelle befindet sich in der Nähe von Alexandria an der ägyptischen Mittelmeerküste. Laut dem ägyptischen Ministerium für Kommunikation sind 2 Kabelschächte betroffen. Diese Kabelschächte verbinden auf unterschiedlichen Routen Alexandria mit dem Roten Meer. Damit sind nun gleichzeitig 4 große Netzwerkverbindungen zwischen Asien, Amerika und Europa gekappt. Das Internet und das internationale Telefonnetz sind komplett überlastet. Mehrere Nachrichtenagenturen melden, dass sie ihre Korrespondenten weder per E-Mail noch per Telefon erreichen können. Ein Zusammenhang zwischen den Unterbrüchen an der amerikanischen Westküste und in Ägypten kann bisher weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.
Soweit die erfundenen Nachrichten. Jetzt zurück in die Realität. Gehen wir doch mal schauen aufs echte Alexandria. Alexandria ist eine Grossstadt an der ägyptischen Mittelmeerküste. Nicht ganz 4 Millionen Menschen leben dort. Nach der Hauptstadt Kairo ist Alexandria die zweitgrösste Stadt von Ägypten. Wenn man schon mal von Alexandria gehört hat, dann vielleicht wegen der Bibliothek von Alexandria. Wo die genau gestanden ist, weiss man heute zwar nicht mehr genau. Vor rund 2000 Jahren war es aber die grösste Bibliothek der Welt. Und ausgerechnet an dem Ort, wo vor 2000 Jahren das Wissen der Menschheit gelagert war, an dem Ort fliessen auch heute noch ein grosser Teil unserer Informationen durch. Durch Alexandria gehen nämlich ein paar ganz dicke Kabel. Kabel, die Europa mit Asien verbindet. Über die Kabel laufen Internet- und Telefonverbindungen. Wenn ein Bankler am Paradeplatz in Zürich seinen Kollegen in Tokio ein E-Mail schickt, dann kommt das E-Mail zu Alexandria vorbei. Wenn ein Schweizer Spielzeugimporteur mit der Fabrik in China telefoniert, dann wird das Telefon durch Alexandria durchgestellt. Die Kabel haben Namen wie FLAG, Fiber Optic Link Around the Globe, oder CMEWE, Southeast Asia, Middle East, Western Europe. Die Kabel sind über 20'000 Kilometer lang und fangen an in England oder Frankreich, gehen dann über Spanien oder Italien und dann quer durchs Mittelmeer. Zu Alexandria kommen sie zum Wasser raus, ein kurzes Stück über Land und dann wieder zurück ins Meer, das Rote Meer. Und dann weiter nach Osten, durch den Indischen Ozean, um Indien herum, auf Südostasien und am Schluss dann auf Japan und China. Der grösste Teil von dem langen Weg liegen die Kabel unter Wasser auf dem Meeresboden. Was ist ein Unterseekabel? Äusserst eine dicke Schicht Stahldraht, dass es nicht reisst. Dann ein Mantel aus Aluminium und verschiedene Spezialkunststoffe, dass es wasserdicht ist. Und innen drin dann das eigentliche Kabel, das Signal überträgt. Das ist heute nicht mehr Kupfer wie früher, sondern Glasfaser. Alles in allem ist das Kabel rund 5 cm dick. Also eigentlich recht dünn und trotzdem geht sehr viel durch das Kabel durch, bis 10 Terabit pro Sekunde. Wie viel ist das? Man stellt sich 100 Leute vor, die mit ausgestreckten Armen Hand an Hand in einer Reihe stehen. Und vor diesen 100 Leuten steht ein Gestell mit einer langen, langen Reihe CDs drauf. Und all diese Musik, die könnte man in einer einzigen Sekunde von Amerika nach Japan schicken. Die Kabel übertragen nicht nur Internetdaten, sondern auch Telefon. Und der Hunger nach mehr Bandbreite ist noch nicht gestillt. Allein im nächsten Jahr sollen 130'000 Kilometer neue Kabel geleitet werden. Bremst wird der Boom eigentlich nur, weil es gar nicht genug Schiffe gibt, wo all die Kabel verlegen könnten. Und wie wird es eigentlich verlegt, so ein Kabel? Früher hat man das ganz einfach gemacht. Man hat einfach ganz viel Kabel auf ein Schiff geladen und es hinten abgerollt und auf den Meeresgrund gelegt. Die Kabel sind aber immer wieder gerissen, zum Beispiel weil Fischer ihre Schleppnetze drüber ziehen oder weil ein Erdrutsch unter Wasser das Kabel mitreisst oder weil ein übereifriger Haifisch reinbeisst. Darum grabt man heute die Kabel ein. Das Schiff zieht eine Art Pflug hinter sich her, am Meeresgrund entlang. Der Pflug grabt einen 1 Meter tiefen Graben. In diesen Graben wird das Kabel reingelegt und gerade wieder zugeschüttet. Nur dort, wo es sehr tief ist und Anker und Schleppnetz nicht mehr runterkommen, oder dort, wo der Boden zu felsig ist zum Umpflügen, dort lässt man die Kabel offen liegen. Wenn dann doch mal eins reisst, dann kann man es reparieren. Je nachdem, wie tief das Kabel unter Wasser ist, macht man das mit einem ferngesteuerten Unterseeroboter oder man zieht die beiden Enden einfach mit einem Haken auf, setzt ein neues Stück Kabel ein und lässt es wieder ab. Der schwierigste und teuerste Abschnitt eines Unterseekabels ist der, wo das Kabel an Land kommt. Der Mensch ist der grösste Find vom Kabel und darum muss man es dort dann in Stahlröhren unter dem Boden verlegen, dass es geschützt ist vor Anker, Schleppnetzen und Baggerschaufeln. Trotz all dem ist ein Kabel im Meer viel billiger als eins an Land. Und es ist auch billiger als eine Satellitenübertragung. Und darum sind heute fast alle Kontinente miteinander verkabelt. Der einzige, der fehlt, Antarktis. Gehen wir wieder zurück auf Alexandria. Warum gehen all die Kabel durch einen einzigen Ort durch? Warum gerade Alexandria? Das sind politische, finanzielle und geografische Gründe. Wir haben es schon gehört, der billigste Weg geht durchs Meer. Eine Überlandverbindung, quer durch Russland zum Beispiel, hat man vor mehr als 10 Jahren mal angedacht, aber schnell wieder verworfen, weil es viel zu teuer geworden wäre. Außerdem, die Weltmeere sind international. Man gibt die also nicht einem einzigen Land die Kontrollen über das Kabel. Darum ist schon mal klar, Mittelmeer und dann Indischen Ozean. Alles andere wäre zu teuer. Wenn Schiffe von Europa nach Asien wollen, dann fahren sie für das durch den Suezkanal. Warum nicht auch gerade die Kabel dort durchlegen? Weil die eben ständig kaputt wären. All die Schiffe, die durch den Suezkanal durchfahren, ziehen Anker mit und die würden die Kabel verreissen. Außerdem brauchen die Kabelschiffe, wo die Kabel verlegen, ein bisschen Zeit. Man muss die Kabel legen, warten, reparieren. Und das würde den Suezkanal jedes Mal blockieren für andere Schiffe. Und das kann sich die Weltwirtschaft schlicht nicht leisten. Außerdem, man kommt gar nicht bis zum Suezkanal. Der Grund, das Nildelta im Westen vom Kanal. Jedes Kabel, das von Italien herkommt, müsste durch das Delta durch. Und das geht nicht. Der Nil schwemmt tonnenweise Dreck ins Mittelmeer, es hat starke Strömungen und darum würden auch dort die Kabel viel zu häufig reissen. Darum muss man noch weiter nach Westen ausweichen. Und dort liegt dann eben Alexandria. Der einzige Ort in der ganzen Region, wo man ein Kabel sicher aus dem Mittelmeer rausholen kann. Da steht also ein Haus zu Alexandria und in diesem Haus hat es einen grossen, klimatisierten Raum und der Raum ist voll mit Kabel und Router und Telefonswitch und es ist laut von den Lüftern, an den Geräten blinken grüne Lichtchen und durch diesen Raum fliessen praktisch alle Datenverbindungen von Europa nach Asien. Sozusagen der Suezkanal vom internationalen Datenverkehr. Nicht nur in Alexandria kommen sehr viele wichtige Kabel an einem einzigen Ort zusammen. An der amerikanischen Westküste zum Beispiel auch. Auch dort gibt es nur ein paar wenige Punkte, wo die Kabel an Land kommen. Einen zum Beispiel in Oregon, einen südlich von San Francisco. Und bevor jetzt jemand sagt, lieber nicht ausplaudern, wo die Kabel sind, weiss man. Gerade Fischer müssen das wissen, weil sie eben genau in diesen Gebieten mit den Schleppnetzen aufpassen müssen. Man kann die Kabel also nicht einfach verheimlichen. Die Unterseekabel sind eine heikle Bruchstelle im weltweiten Netzwerk. Man sagt dem Klumpenrisiko. Was passiert, wenn die Kabel kaputt gehen? Das hat man schon beobachten nach der letzten Weihnachten in Ostasien. Am 26. Dezember letzten Jahr hat es im Meer vor der Küste von Taiwan ein Erdbeben gegeben. 7,1 auf der Richterskala. 2 Menschen sind ums Leben gekommen, rund 50 sind verletzt worden. Und 18 Unterseekabel sind bei diesem Erdbeben kaputt gegangen. Die Unterseekabel verbinden Taiwan mit Ost- und Südostasien. Der Unterbruch hat die ganze Region gemerkt. In Taiwan selber war das Internet nicht mehr brauchbar. Auch Telefonieren ins Ausland hat nicht mehr funktioniert. An den Börsen in Hongkong hat man nur noch eingeschränkt arbeiten. Südkorea, Singapur, Japan, Indien, China, alle haben Probleme und Überlastungen gemeldet. Komplett ausgefallen sind die Leitungen zwar nie. Ein Teil des Datenverkehrs hat man über andere Kabel umleiten. Trotzdem, Telefon von Taiwan nach Japan haben nicht funktioniert. Mehr als die Hälfte von allen Internetverbindungen von und nach Südostasien war weg. Singapur und China hat man von aussen kaum noch erreichen. Wie viele Leute insgesamt betroffen waren, weiss man nicht so genau. Es gibt Schätzungen von über 100 Millionen. Ein paar Unterseekabel reissen und 100 Millionen Menschen in Asien sind betroffen. Und zwar lang. Es ist über einen Monat gegangen, bis man die Kabel reparieren konnte. Im besten Fall geht die Reparatur an einem Unterseekabel eine Woche. Vor Taiwan war es aber definitiv nicht der beste Fall. Es hat gestürmt, mit Wellen höher als 10 Meter. Unter solchen Bedingungen könnte das Reparaturschiff gar nicht auslaufen. Außerdem war der Meeresgrund wegen dem Erdbeben aufgewühlt und darum hat man zum Teil lang gehabt, bis man die kaputten Kabel dann überhaupt gefunden hat. Erst Anfang Februar, also gut 6 Wochen nach dem Unterbruch, haben Internet und Telefon in Asien wieder normal funktioniert. In Taiwan sind an einem Ort auf der Welt mehrere Kabel kaputt gegangen. Für die Region hat das Folgen gehabt, der Rest der Welt hat aber kaum etwas davon gemerkt. Das ist ein wichtiger Vorteil der modernen Telekommunikation. Wenn eine Leitung kaputt geht, kann man den Datenverkehr von diesem Kabel auf ein anderes umleiten. Das Beispiel von Taiwan zeigt aber gleich, wie gross die Auswirkungen sind, wenn an einem Ort Unterseekabel kaputt gehen. Immerhin, die Chance, dass das ja gerade an mehreren Punkten auf der Welt gleichzeitig passiert, ist sehr, sehr klein. Und da kommen wir jetzt wieder auf unser erfundenes Szenario zurück. Dort ist es ja dann nicht die Natur, die diese Kabel kappt, sondern Menschen mit einer Absicht dahinter. Und die können eben mit ein paar gut ausgewählten Schnitten an der richtigen Stelle noch mehr Schaden anrichten als die Natur. Und dann wird es schwierig. Das bestätigt mir Marc Henauer vom Bundesamt für Polizei. Wenn einzelne Kabel ausfallen, dann kann man zwar den Datenverkehr noch umleiten, aber...
Ob es technisch machbar ist, ist eine Sache. Ob es dann praktisch machbar ist, einfach vom Datenvolumen, das sie da auf andere Leitungen legen müssen, das ist dann etwas anderes.
Jedes Unterseekabel kann eine bestimmte Menge Daten übertragen und die Menge ist nach oben begrenzt. Wenn ein Kabel ausfällt, hat es auf einem anderen Kabel eventuell noch genug Platz und man kann umleiten. Aber irgendwann sind dann alle Kabel, die noch funktionieren, einfach voll. Und wenn dann nochmal ein Kabel ausfällt, dann fängt das Netz an zusammenbrechen. Wie viel Schnitt das es braucht und was dann passiert, das kann niemand genau vorhersagen. Der Marc Henauer ist aber überzeugt, dass das sehr schwierig ist.
Dort muss man einfach sehen, dass man das Internet in corpore einfach brach liegen lässt oder einfach gerade mal abstellen mit so Angriffen. Das ist nicht so trivial und nicht so einfach. Das hat meinem Wissen auch noch nie einer geschafft.
Trotzdem, die Kabel sind eine Art Achillessehne von unserer modernen Informationsgesellschaft. Wenn die internationalen Informationsflüsse und die internationalen Geldflüsse plötzlich nicht mehr funktionieren, dann könnte das schlimme Folgen haben. Wäre die Kabel also ein mögliches Ziel in einem Cyberwar? Und wer hätte eigentlich etwas davon, die Kabel kaputt zu machen? Das kommt als nächstes. Aber zuerst machen wir noch mal eine kleine Pause mit dem Mos Def und War.
Input.
Ihr hört das Input zum Thema Cyberwar. Bis jetzt ist klar geworden, wie verwundbar unsere Netzwerkinfrastruktur eigentlich ist. Was noch nicht klar ist, wer denn etwas davon hat, wenn er diese Netzwerke mutwillig kaputt macht. Bevor wir auf das eingehen, wenden wir uns nochmal unserem erfundenen Szenario zu. Zuerst wäre ja Singapur vom Internet abgetrennt worden, von wem weiss man nicht. Dann wären plötzlich Unterseekabel kaputt gegangen bzw. kaputt gemacht worden. Rund um die Welt bricht die Kommunikation zusammen. Und das Nächste, was wir uns ausgedacht haben, könnte so tönen.
Die schweren Störungen im internationalen Datenverkehr haben zu erheblichen Kursstürzen an den Börsen geführt. Der Nikkei-Index in Tokio ist seit Montag um 18% eingebrochen. Auch der SMI und der Dow Jones befinden sich im freien Fall. E-Mail- und Telefonverbindungen nach Asien sind nach wie vor weitgehend unterbrochen. Banken und international tätige Unternehmen können ihre Geschäfte nicht mehr wie gewohnt abwickeln. In der Folge meldete das koreanische Containerschiffunternehmen Hanjin heute früh einen Liquiditätsengpass. Mehrere Häfen in Ostasien sind dazu übergegangen, für Treibstoff Bargeld zu verlangen, weil Bankgarantien nicht mehr elektronisch übermittelt werden konnten. Die Unterseekabel vor der amerikanischen Westküste und die zwei Kabel bei Alexandria sind weiterhin unterbrochen. Die amerikanischen Behörden befürchten, dass sich der Unterbruch frühestens nächste Woche reparieren lässt. Die Reparaturschiffe vor Kalifornien können derzeit nicht auslaufen, weil es dort stürmt. Die amerikanischen und ägyptischen Untersuchungsbehörden bestätigten heute, dass sie der Frage nachgehen, ob die Unterbrüche gezielt verursacht wurden. Zu Spekulationen zu den Urhebern wollten sie sich nicht äußern. An der Grenze zwischen Nord- und Südkorea gibt es möglicherweise größere Truppenbewegungen. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur ITA-TASS. Eine Bestätigung durch eine zweite Quelle liegt uns zurzeit nicht vor. Laut ITA-TASS ziehen sich seit gestern nordkoreanische Verbände an mehreren Stellen entlang der Grenze zusammen. Es sei bereits zu vereinzelten Grenzverletzungen gekommen. Weil Telefon- und E-Mail-Verbindungen nach Asien nach wie vor kaum zustande kommen, sind nur wenige Details bekannt.
Wenn ihr jetzt gerade einschaltet, das sind keine richtigen Nachrichten gewesen, die Meldungen sind erfunden. Das ist ein Input und wir reden über Cyberwar. Und das Gedankenspiel, die erfundenen Meldungen, illustrieren einen wichtigen Faktor. Cyberwar wird nicht einfach allein für sich geführt, sondern als eine Unterstützung für einen konventionellen Krieg. Und um das geht es in diesen erfundenen Meldungen. Die Cyberangriffe auf Singapur und auf die Unterseekabel, die wir vorher davon gehört haben, die hätten jetzt eben dazu geführt, dass kaum noch Informationen aus Südkorea rauskommen. Und das wäre ein Vorteil für einen Angreifer. Möglicherweise würde das dann so weitergehen.
Nordkoreanische Truppen sind offenbar in Südkorea einmarschiert. Nach der russischen Nachrichtenagentur ITA-TASS gestern haben nun auch andere Agenturen Truppenbewegungen gemeldet. Die Berichte sind allerdings widersprüchlich. Reuters meldete Schusswechsel am Grenzzaun nahe der Ostküste der koreanischen Halbinsel. AP dagegen spricht von Luftangriffen gegen Vororte der Hauptstadt Seoul. Das Ausmaß des Konfliktes lässt sich nicht beurteilen. Wegen der Leitungsunterbrüche nach Asien konnten wir unseren Korrespondenten in Seoul bis jetzt nicht erreichen. Eine Sprecherin der UNO wollte die Situation vorerst nicht kommentieren.
Das wäre also die Auswirkung von so einem fiktiven Cyberangriff. Man käme nur noch sehr schwer an gesicherte Informationen aus Südkorea an. Und ein potenzieller Angreifer könnte so Mittel einsetzen, um Zeit zu gewinnen, um einen kleinen Vorsprung zu haben. Bevor man im Rest der Welt begreift, was eigentlich passiert. Noch ein weiteres Beispiel aus dem erfundenen Szenario.
Die Lage in Südkorea liegt nach wie vor im Dunkeln. Man muss jedoch davon ausgehen, dass nordkoreanische Truppen die Grenze an mehreren Stellen überquert haben und vor Seoul stehen. Der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates äußerte Besorgnis über die Lage in Korea und sicherte den südkoreanischen Verbündeten die volle Unterstützung zu. Weitere Kommentare wollten die USA zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben. Über Opfer ist bisher nichts bekannt, auch weil kaum überprüfbare Informationen aus Südkorea nach außen dringen. Es häufen sich Gerüchte und Spekulationen. Laut der russischen Nachrichtenagentur ITA-TASS wurden auf privaten südkoreanischen Internetseiten Berichte verbreitet, eine taktische Nuklearwaffe sei in einem Vorort von Seoul eingesetzt worden. Laut der Agentur gibt es Augenzeugenberichte und Handyvideos. Die Internetseiten sind aus Europa nicht erreichbar.
Fassen wir das erfundene Szenario nochmal zusammen. Ein Staat, in diesem Beispiel jetzt Nordkorea, plant einen Angriff auf den Nachbar mit konventionellen Mitteln. Und zum Zeitgönnen am Anfang des Konflikts, um mögliche Gegner und Verbündete von den Gegnern zu verwirren, greift er auch noch die Netzwerkinfrastruktur an. Also ein Cyberwar als eine Vorbereitung von einem konventionellen Krieg. Die technischen Fähigkeiten dafür hätte man in Nordkorea sicher. Und man könnte annehmen, dass Nordkorea nicht in einem gleichen Mass abhängig ist von der Informationsgesellschaft, wie das zum Beispiel die USA sind. Ich habe mich mit dem Andreas Wenger unterhalten. Er leitet die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Und er widerspricht dieser Annahme deutlich. Drittweltstaaten sind genauso eingebunden in die globale Wirtschaft. Und sie wären von einem totalen Zusammenbruch der Informationsflüsse eben auch betroffen.
Alle Staaten, auch Drittweltländer, insbesondere in einer wirtschaftlichen Entwicklung heute, realisieren, dass sie immer stärker de facto eben auch abhängig sind von internationalen Informationsflüssen. Denken wir insbesondere an den Finanzsektor, an den Wirtschaftssektor.
Auch ein Entwicklungsland würde also die Folgen von so einem Cyberangriff merken. Und darum würde es das Mittel eben nicht einsetzen. Das ist ein Kernproblem, wo jeder Staat darauf stößt, wenn er sich mit Cyberwar-Szenarien anfängt zu beschäftigen. Die Folgen von so einem Angriff sind sehr schwer zum Voraussagen. Wenn sich also ein Staat überlegt, ob er Cyberwar auch offensiv könnte einsetzen, also Netzwerke eben gezielt angreifen und zerstören, dann merkt er schnell, wie kompliziert das wäre. Nochmal der Andreas Wenger.
Wenn er genau sich anfängt mit diesen Szenarien beschäftigen, dann merkt er, dass so Cyberwar-Szenarien sehr schwer steuer- und kontrollierbar werden. Das muss man sehen. Also es gibt andere Mittel, um die eigenen Zielsetzungen zu verfolgen, die einfacher zu kontrollieren sind.
Man hätte also ein strategisches Problem, weil man die Folgen von einem Angriff nur schwer kontrollieren kann. Es kommt aber auch noch ein politisches Problem dazu. Jeder Angriff auf Netzwerk ist nämlich vor allem ein Angriff auf zivile Infrastruktur. Es ist praktisch unmöglich, die Netzwerkinfrastruktur von einem Land anzugreifen und nur rein militärische Ziele zu verwischen. Der grösste Teil wird zivil genutzt. Und wenn man den angreift, dann hat man ein Legitimationsproblem. Das ist für Andreas Wenger der Grund, warum bis heute noch kein Staat Cyberwar geführt hat.
Gerade weil sie so diffus sind, so schwer erkennbar sind, auch fassbar sind in rechtlichen Strukturen, dass sie sich eigentlich wenig eignet als Element des staatlichen Handelns, weil sie einfach schwer steuer- und kontrollierbar sind. Und damit, ich glaube, das ist vor allem der Hauptpunkt, der erklärt, dass Staaten eigentlich zurückhaltend gewesen sind in dieser ganzen Richtung bis anhin.
Also, Staaten könnten Cyberwar führen, auch in einem offensiven Sinn. Sie hätten die technischen Möglichkeiten dazu. Aber man kann die Folgen von so einem Angriff nicht kontrollieren. Und man bewegt sich politisch, völkerrechtlich auf sehr dünnem Eis. Staaten setzen die Mittel also bewusst nicht ein. Aber wie sieht es denn mit Terroristen aus? Man könnte ahnen, dass völkerrechtliche Probleme für terroristische Gruppierungen kein Hindernis sind. Aber auch das Szenario haltet Andreas Wenger für unwahrscheinlich. Warum?
Also einerseits will ich die technologische Kompetenz bezweifeln, dass terroristische Akteure das hätten. Und das Zweite, weil auch aus Sicht der terroristischen Akteure ein Einsatz in seiner Wirkung letztlich nur sehr schwer zu kontrollieren und steuern wäre. Auch in ihrer Wirkung auf die Loyalität von denen, die ihre eigene Gruppe unterstützen.
Auch Terroristen haben kein Interesse an komplizierten Kettenreaktionen, die möglicherweise dann ihre eigenen Leute treffen. Genau wie ein Staat will auch ein Terrorist vorher wissen, was passiert, wenn er eine bestimmte Taktik auswählt. Und genau das ist eben bei grossen Cyberangriffen sehr schwierig.
Ich glaube, das macht auch aus der Sicht von terroristischen Akteuren so ein Szenario schwer abzuschätzen, was die politische Wirkung anbelangt. Also sie können das eigentlich auch schwer politisch steuern. Hingegen, wenn man mit konventionellen Explosives vorgeht, dann weiss man, hat man eine entsprechende Aufmerksamkeit, man hat eine entsprechende Wirkung in den Medien und kann auch hoffen, dass man damit seine Zielsetzungen kann erfolgen. Ich glaube, das ist vielleicht eine Erklärung, die darauf hinweist, wieso das terroristische Gruppierungen nicht in die Richtung tendieren und wie auch erklärt, wieso es gar keine solche cyberterroristische Attacken bis anhin gegeben hat.
Auch für Terroristen sind also Cyberangriffe viel zu kompliziert. Aus einer terroristischen Optik ist eine Bombenexplosion in einem Strassencafé eine viel bessere Taktik. Man erzielt mit einfachen Mitteln eine grosse Wirkung und man kann das Ziel so auswählen, dass die politischen Signale dann sehr eindeutig sind. Das Fazit soweit: Wenn man unter Cyberwar einen Angriff auf Netzwerkinfrastruktur versteht, also das Zerstören von Kabel- und Computersystemen, dann hätten zwar Staaten und Terroristen die Möglichkeiten, sie setzen sie aber nicht ein, weil man sich damit ins eigene Fleisch verschneiden. Eigentlich geht es bei Cyberwar ja um Information, um das, was die Strategen Informationsüberlegenheit nennen, mehr Wissen als der Gegner. Und wir haben gesehen, dass der destruktive Weg, also die Information vom Gegner kaputt machen, dass der strategisch zu kompliziert ist. Man kann ja aber auch den anderen Weg nehmen und versuchen, sich Informationen zu beschaffen, also Spionage, mit Hilfe der modernen Kommunikationstechnik. Und das sind Mittel, die auch eingesetzt werden. Beispiel China. China ist in diesem Jahr gerade mehrfach auf der Cyber-Anklagebank gesessen. Immer ist es um Spionage gegangen. Für den Mark Henauer vom Bundesamt für Polizei ist das aber nichts Neues.
Man muss natürlich auch sehen, wie lange dass man schon weiss, dass wahrscheinlich eher aus dem nordostasiatischen Raum eben genau IT-Mittel eingesetzt werden, um Daten zu beschaffen oder eben um zu spionieren. Das ist nicht etwas Neues aus dem Jahr 2007.
Dieses Jahr hat es einfach eine Häufung von Fällen gegeben, die bekannt worden sind. China hat jedes Mal offiziell abgestritten, irgendetwas mit diesen Vorfällen zu tun zu haben. Dass die Angriffe von Computern kommen, die in China stehen, da sind sich die Experten rund um die Welt ziemlich sicher. Und dass eine grosse Organisation dahinter stecken muss, auch. Für Private sind die Angriffe zu gross. Aber welche Organisation und ob die im Auftrag von der Regierung handelt, das ist nicht klar. So gut wie alle grossen westlichen Industrienationen sind dieses Jahr Opfer von so Angriffen geworden. In den USA ist im Juni das Pentagon, das Verteidigungsministerium, angegriffen worden. Dort hat man es vor allem auf Mailserver abgesehen. Das naheliegende Ziel, der interne E-Mail-Verkehr vom Pentagon, wäre sicher interessant. Die Amerikaner sagen, auf diesen Mailserver seien keine heikle Daten gelegen. Trotzdem hat man im Pentagon 1500 Computer vorsorglich vom Netz abgehängt, zum Teil mehr als eine Woche. Das Pentagon war nicht das einzige Opfer. Ende August hat das deutsche Magazin Spiegel geschrieben, dass auch deutsche Regierungsstellen angegriffen worden sind. Betroffen sagen das Kanzleramt und mehrere Ministerien, darunter auch das Aussen- und das Wirtschaftsministerium. In Deutschland sind aber nicht Mailserver angegriffen worden wie in den USA. Man hat E-Mails an Mitarbeiter verschickt und wenn jemand unvorsichtig war und das E-Mail aufgemacht hat, dann hat es im Hintergrund heimlich Programm installiert, sogenannte Trojaner. Und die Trojaner hätten sollen vertrauliche Daten abzügeln. Laut dem Spiegel sagen die Angriffe über mehrere Monate gelaufen. Die Deutschen haben den Angriff im Mai entdeckt und haben seitdem verhindern, dass Daten gestohlen werden. Was aber vorher schon alles abgezügelt worden ist, wissen wir nicht. Eine offizielle Bestätigung von den Informationen vom Spiegel hat es nie gegeben. Man hat nur gesagt, Angriffe von Trojanern gäbe es ständig. Bis jetzt hat man keinen Schaden gehabt. Der Artikel vom Spiegel war gut getimed. Er ist nämlich genau dann rausgekommen, wo die Bundeskanzlerin Angela Merkel in China auf Besuch war. Man hat über Wirtschaft und Umwelt und Menschenrechte reden, über den Schutz von geistigem Eigentum. Also die Traktandenlisten war sowieso schon ziemlich lang. Für die Diplomaten ist darum der Spionagevorwurf eher ungelegen gekommen. Die Bundeskanzlerin Merkel hat dann aber unter dem Druck der deutschen Medien trotzdem Stellung genommen.
Wir haben das angesprochen und ich habe deutlich gemacht, wir können in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt nur miteinander uns konstruktiv und vernünftig entwickeln, wenn wir gemeinsame Spielregeln einhalten.
Nach dem deutschen Fall haben dann noch andere Journalisten das Telefon gezückt und bei ihren Kontakten in den Regierungsämtern nachgefragt. Zum Beispiel hat die Zeitung The Guardian aus London berichtet, dass auch britische Ämter Ziel von Angriff gewesen seien. Unter anderem das Aussenministerium und die Computer vom Parlament. Und Mark Henauer vom Bundesamt für Polizei sagt, dass es auch in der Schweiz immer wieder zu Angriff kommt.
Die Tatsache ist, dass gewisse Firmen oder gewisse Industriezweige oder gewisse Teil von der Regierung in der Schweiz auch schon als Zielobjekt ausgesucht worden sind und auch angegangen worden sind. Ob es dann funktioniert hat oder nicht, ist dann eine zweite Frage.
Die chinesischen Offiziellen bestreiten bis heute alle Vorwürfe. Man redet von verantwortungslosen Spekulationen ohne Beweisgrundlage. Und dreht den Spiess sogar um. Man sage selber immer wieder Opfer von Angriffen. Die Form von Spionage sei ein internationales Problem, nicht eines von China. Und da hat man wahrscheinlich nicht Unrecht. Der Mark Henauer bestätigt das und meint, das liege daran, weil die Art von Spionage eben recht einfach sei.
Es ist relativ billig und es ist relativ einfach, wenn sie gute Leute haben, die das ihnen machen. Und die Grösse des Landes ist wahrscheinlich gar nicht einmal so wahnsinnig massgebend.
Spionage, Nachrichtendienst, das Ausnutzen von neuen Kommunikationsmitteln zum Beschaffen von Informationen, das wäre also noch am ehesten eine Cyberwar-Taktik, die auch wirklich eingesetzt wird. Die offensivere Varianten, also Länder vom Internet abhängen, Kabel durchschneiden, internationale Datenströme behindern, die hat bis heute noch kein Staat eingesetzt und das wird auch in Zukunft so bleiben. All die Netzwerkkabel rund um die Welt machen uns zwar verwundbar, aber sie verbinden uns eben auch und darum kann man es nicht missbrauchen, um jemand anderem weh machen, ohne dass man auch sich selber weh machen würde.
Input.
DRS3 Podcast.